Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Herzlich willkommen. Katja Weber mit einem genusssüchtigen Hörsaal zum Samstagabend. Funtime! Falls ihr es heute Abend richtig krachen lassen wollt, kommt hier nämlich der philosophische Überbau zu euren Ausschweifungen. Ein Vortrag zur Frage, wie sich Genuss und Lust zur Gesundheit und zu den unguten Folgen des Genusses verhalten. Und zur Frage, wie Genuss und Askese in unserer Kultur gelebt werden.
So, jetzt habe ich die ganze Woche geschuftet, aber heute wird mal gefeiert. All das heißt letztlich, dass es am Genuss immer ein ungutes Element gibt. Wenn Menschen dann feiern, wachsen sie also eigentlich ein Stück weit über sich hinaus, werden ein bisschen größer, tapferer, sehen dem Genuss, dem Unguten ins Auge. Menschen streben spontan nicht zur Lust. Kaffee ohne Koffein und Bier ohne Alkohol und Schlagopas ohne Fett und Sex ohne Körperkontakt. Der eine kommt aus einer Welt der negativen Kulte und der Vermeidung, der andere kommt aus einer Kultur des Zelebrierens. Ist die Sucht die böse Schwester des Genusses?
Ist die Sucht die böse Schwester des Genusses? Das ist, so sagt es der österreichische Philosoph Robert Pfaller, der inoffizielle Titel seines Vortrages, der offiziell folgendermaßen heißt: Genießen wir nur, was uns schadet. Gehalten hat er ihn am 8. Juli 2018 im Rahmen des Medizinikums Lech. Titel der Tagung war Genuss, Sucht, Gesundheit. Über die vielfältige Kunst, richtig und gesund zu genießen. Robert Pfallers steile These lautet: Genüsse haben immer auch einen negativen Aspekt. Dies zu akzeptieren und trotzdem oder sogar deshalb genießen zu können, macht den Genuss im Kern aus. Das Ungute ist also immer dabei beim Genießen, beim Rauchen, beim Schlemmen, beim Sex. Souverän genießen kann nur, wer diesem Unguten entspannt gegenübertritt. Pfaller sieht die Urgründe für unsere Genusskonzepte da, wo vieles seinen Ursprung hat, in der Religion. Wobei er für unseren Kulturkreis da nicht nur an die christlichen Religionen denkt, sondern auch an die Gottheiten, die sich vorher so getummelt haben. Und die haben eben nicht immer moralisch einwandfrei gehandelt, sondern impulsiv oder auch einfach lüstern oder trunksüchtig, wie eben die Bewohner des Olymps. Diese Götter haben auch heute noch Sphären des Einflusses und es wird spannend zu sehen, auf welchem Weg Pfaller uns Mitteleuropäer da sieht. Praktizieren wir negativen Kult, aseptisch den Genuss vermeidend? Haben wir nur noch Lust auf Askese, auf ohne dies und das Produkte, auf gesundheitsfördernde Getränke statt auf die, die am anderen Tag Aua machen? Oder können wir zelebrieren? Und was hat das mit unserer Gesellschaftsform zu tun? Pfaller lehrt an der Kunstuniversität in Linz und er steht auf jeden Fall auf der Seite des Genusses. Bier ohne Alkohol? Nee, das ist nicht seins. Ein Staat, der für seine Bürger nur das Gesündeste will und sie in diese Richtung natscht, also schubst, das lehnt er rundweg ab. Folgerichtig hat er sich wortgewaltig in den vergangenen Jahren in die zahlreichen Debatten um den Nichtraucherschutz eingeschaltet und hatte dabei, so sagt's die Wikipedia, auch kein Problem, sich vom Tabakkonzern British American Tobacco unterstützen zu lassen. Auch Robert Pfallers Aussagen und Bücher zum sprachlichen Umgang mit Minderheiten oder zur MeToo-Debatte dürften viele düpieren. Wieso es einem Empfindlichkeitskult geschuldet sein sollte, andere nicht zu verletzen, leuchtet mir nicht ein. Auch nicht, inwiefern MeToo, also die Rede über Gewalt, über Machtmissbrauch, wie er gleich im Vortrag ausführt, inwiefern die also Empfindlichkeit als höchste Währung etabliere oder eine erotische Nulllinie markiere. Aber sei es drum, seine Überlegungen zur Ambivalenz des Genusses, zur protestantischen Ethik und zur Feier des Verzichts einerseits und zum souveränen, lustvollen Genuss solltet ihr hören. Here we go.
Der geheime Titel meines Vortrages lautet: Ist die Sucht die böse Schwester des Genusses? Ich möchte diese Frage aber nicht nur in einer allgemeinen philosophischen Form stellen, so wie sie vielleicht für alle Zeiten gilt, sondern sie mit einer speziellen Historisierung stellen. Das heißt, der präzisere Titel wäre noch die Frage, unter welchen historischen Umständen wird die Sucht zur bösen Schwester des Genusses? Gibt es hier vielleicht einen Unterschied zwischen den Epochen, sodass das manchmal eher der Fall ist und manchmal weniger leicht, dass es einen, sozusagen einen Abschneider gibt vom Genuss in die Sucht? Also diese Frage nach den besonderen historischen Umständen, auch der Zeit, in der gerade wir uns finden, ist das Zentrum meines Nachdenkens heute. Einer Auffassung, glaube ich, muss man zunächst widersprechen, die vor allem von Philosophen vertreten worden ist, wenn es um das Verhältnis von Genuss und Sucht geht. Diese Auffassung beruht auf dem Gedanken, dass Menschen eigentlich grundsätzlich zur Lust neigen, auch den kürzesten Weg zu ihr suchen und dass, wenn überhaupt, eigentlich nur kleine Gruppen von Menschen jemals sich zu irgendwelchen höheren Aufgaben bereit finden, alle anderen tendieren unmittelbar zur Lust und so sind Menschen Hedonisten. Und was die Sucht betrifft, könnte man dann folgern. Also einige können es da gar nicht lassen und das sind dann wahrscheinlich die Süchtigen. Dieser philosophischen Auffassung, die man durchaus auch bei prominenten Autoren findet, glaube ich, muss man ganz grundsätzlich widersprechen und zunächst, was den Genuss betrifft, eines festhalten, nämlich, dass Menschen überhaupt nicht hedonistisch sind. Menschen streben spontan nicht zur Lust. Und nur über diesen Ausgangspunkt, glaube ich, findet sich ein theoretischer Zugang zur Frage der Sucht. Dass Menschen nicht zum Genuss neigen, kann man zum Beispiel auch dem schönen Gedicht von Bertolt Brecht entnehmen, der schreibt, lasst euch nicht verführen zu Frohn und Ausgezehr. Ja, Menschen sind gar nicht zur Lust verführbar, sondern komischerweise sind sie zum 12-Stunden-Tag verführbar oder zur Schufterei und zu solchen Sachen. Das ist das Paradoxon des menschlichen Lustempfindens. Der Philosoph Blaise Pascal hat das sehr schön einmal so formuliert, dass er gesagt hat, die meisten Menschen geben sogar ihr Leben mit Freude hin, wenn sie nur sicher sind, dass man nachher darüber sprechen wird. Und Michel de Montaigne hat denselben Gedanken einmal sehr schön so zusammengefasst, dass er gesagt hat, es gibt keine Idee, die zu dumm wäre, um nicht von irgendjemandem unter Einsatz des eigenen Lebens verteidigt zu werden. Also auch hier kann man deutlich sehen, dass Menschen keineswegs zur Lust neigen, dass sie auch keineswegs am Leben festhalten, sondern dass sie sehr schnell bereit sind, alles zu opfern, zugunsten oft der fragwürdigsten Ziele. Warum könnte das so sein? Warum tendieren Menschen nicht zur Lust? Nun, hier muss man, und die Philosophie hat ja viele Enttäuschungen bereit, und das ist eine davon, hier muss man zunächst festhalten, dass alles, was Menschen große Freude macht, immer ein ungutes Element bereithält. Also wenn wir Alkohol trinken, dann haben wir am nächsten Tag vielleicht Kopfweh und können nicht so gut arbeiten. Und wenn wir Partys feiern, dann kostet das Geld und verschmutzt die Wohnung. Und wenn wir tanzen, als ob es kein Morgen gäbe, dann kostet das Erholung. Und selbst wenn wir so harmlose Dinge machen, wie philosophische Bücher lesen oder spazieren gehen, dann müssen wir bereit sein, Zeit zu verschwenden. Und all das heißt letztlich, dass es am Genuss immer ein ungutes Element gibt. Das bedeutet, dass wir bestimmte Ökonomien des Haushaltens mit unseren alltäglichen Ressourcen durchbrechen müssen. Wir müssen einmal länger aufbleiben, als wir das normalerweise tun, einmal mehr trinken, als wir das normalerweise tun oder mehr essen, als wir das normalerweise tun, einmal mehr Zeit verbrauchen für irgendwas, als wir uns sonst Zeit nehmen. Und das ist etwas, was Menschen üblicherweise ängstigt und was sie gar nicht so leicht fertigbringen, im Umgang mit dem Genuss als Hürde zu überwinden. Andererseits ist genau das dann auch die Ursache des Genusses. Wenn wir das einmal dann tun und sagen, so, jetzt habe ich die ganze Woche geschuftet, aber heute wird mal gefeiert, dann fangen wir an, uns anders zum Leben zu verhalten. Der Philosoph Georges Bataille, der das sehr schön in einer Theorie des Haushaltens und der Verschwendung erfasst hat, hat geschrieben, in dem Moment, wo wir aufhören, nur unser Leben zu erhalten und dem Leben zu dienen, in diesem Moment, wo wir das durchbrechen, werden wir zu Souveränen unseres Lebens. Dann sind wir sozusagen nicht mehr die Sachbearbeiter unserer Lebenserhaltung, sondern dann sind wir die Führungskräfte unseres Lebens. Dann sind wir sozusagen auf Augenhöhe mit dem Leben und sagen, so Leben, also die ganze Woche habe ich jetzt was für dich geleistet, aber jetzt zeig mal du, was du mir liefern kannst in einem schönen Bergspaziergang oder was immer das jetzt sein könnte. Partei fasst das auch einmal so zusammen, dass es sagt, wir essen, um zu leben, aber wir leben nicht, um zu essen. Also das, was zur Lebenserhaltung dient, ist nicht das, wofür wir leben. Und nur wenn wir uns dessen besinnen, dann empfinden wir triumphale Freude, weil wir dann eben souverän sind. Das ist umgekehrt der Grund, weshalb es eben nicht möglich ist, den Genüssen das Ungute zu nehmen und sie trotzdem als Genüsse zu erhalten. Wie Sie wissen, war das sozusagen ein Langzeitversuch der Postmoderne, die uns ja lauter Genüsse ohne den jeweiligen Stachel beschert hat. Also Kaffee ohne Koffein und Bier ohne Alkohol und Schlagobers ohne Fett und Sex ohne Körperkontakt und Kunst ohne Genie und Politik ohne Entscheidungen und so weiter. Und all das schien sozusagen zunächst ein gigantisches Glücksversprechen zu sein. Ne? Wenn wir dann endlich Bier haben ohne Alkohol, dann können wir trinken, so viel wir wollen und trotzdem noch Auto fahren und so weiter. Nur komischerweise kann man mit Bier ohne Alkohol nicht so richtig feiern und es kommt nicht so wirklich eine Stimmung auf. Und das gilt für alle diese Dinge. Und das kommt eben, glaube ich, daher, dass Menschen sich dann eben nicht souverän fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie jetzt mutig die Grenzen ihres alltäglichen Haushaltens durchbrochen haben und dass sie sich einmal souverän verhalten hätten. Also alle diese Genussmittel ohne das Ungute sind eigentlich Genüsse ohne Souveränität und darum sind sie eigentlich keine Genüsse. Von diesem Unguten, das hier enthalten ist und das, wenn wir es schaffen, ihm ins Auge zu sehen, uns das Gefühl der Souveränität und ein Glücksgefühl und einen Triumph zu verschaffen imstande ist, wenn wir davon ausgehen, dann entdecken wir, dass das sozusagen eine kulturelle Konstante ist. Das haben die Kulturtheoretiker, Religionssoziologen und so weiter erkannt. Und zwar haben sie festgestellt, dass es in allen Kulturen eine Reihe von Dingen gibt, die sich sozusagen zweigesichtig präsentieren. Also Dinge, die entweder eklig sind, anstößig oder aber großartig. Sind immer dieselben Dinge, aber merkwürdigerweise schillern die eigenartig und sie können von dem einen in das andere übergehen, ohne ihre Natur zu verändern. Sigmund Freud bemerkt das in seiner Studie Totem und Tabu, wo er auf das polynesische Wort Tabu zu sprechen kommt und sagt, das befremdet uns Europäer, weil dieses Wort einerseits so etwas bedeutet wie unrein, schmutzig und andererseits aber sowas wie erhaben, rein, sublim. Und das ist sozusagen ein Wort, das das Heil dieser Kultur zusammenfasst. Und Freud selbst erkennt dann, dass das eigentlich beim Heiligen immer der Fall ist. Das hat wenig später der Sprachwissenschaftler Emile Bonveniste erkannt in Bezug auf die indogermanischen Sprachen, wo er festgestellt hat, dass sämtliche indogermanischen Sprachen zwei Wörter für das Heilige haben. Im Englischen ist es sehr deutlich, da haben sie zum Beispiel holy und sacred. Und das eine ist immer sozusagen das Befriedete, das selige Heilige, während das andere sozusagen dieses eher gefährliche, schmutzige Heilige bezeichnet. Im Deutschen haben wir diesen Unterschied ein bisschen verschliffen, aber immerhin haben wir auch diese Begriffe selig, meine Großmutter selig und so weiter. Das ist sozusagen das gute, befriedete Heilige. Aber auf der anderen Seite haben wir auch das Wort heilig. Und das Wort heilig bezeichnet zum Beispiel auch den heiligen Zorn oder den heiligen Krieg. Und das ist wieder dieses keineswegs benigne, gutartige, friedliche Heilige, sondern was ganz anderes, was eben die Polynesier richtig mit diesem schmutzigen, unguten bezeichnet haben. Nun gibt es aber, weil das eben immer dieselben Dinge sind, die komischerweise diese zwei Gesichter haben, sozusagen innerhalb der üblicherweise religiösen, aber auch alltagskulturellen Praktiken, Verfahren, um von der einen Seite des Heiligen auf die andere zu geraten. Bei Aristoteles heißt es einmal schön, man muss das Heilige heiligen. Und dann hört es auf, schmutzig und anstößig zu sein und wird etwas Großartiges oder Sublimes. Diese Praktiken kann man zusammenfassen unter dem Titel Feiern. Also Dinge, die üblicherweise anstößig sind, wo man sagt, na bitte nicht jetzt, die werden großartig, wenn man sie feiert. Also wenn wir üblicherweise das anstößig finden, während der Arbeit Alkohol zu trinken, in dem Moment, wo der Kollege mit der Sektflasche kommt und sagt, heute hat die Chefin Geburtstag, heute müssen wir anstoßen, in dem Moment finden wir überhaupt nichts mehr dabei, sondern im Gegenteil, wir fühlen uns verpflichtet, jetzt anzustoßen. Also vom Verbot kippt das in eine Pflicht. Das ist auch ein typischer Zug dieser heiligen Dinge, die sind nicht einfach verboten oder erlaubt, sondern die sind entweder verboten oder verpflichtend. Das ist das Typische für diese heiligen Dinge. Und dann muss man einer Pflicht folgen und sagen, na klar, also mir hat es zwar der Arzt verboten, aber trotzdem nehme ich jetzt 2 Zentimeter, damit ich wenigstens mit der Chefin anstoßen kann. Und selbst die Totalabstinenzler müssen dann ein bisschen trinken. So heilig ist das Heilige dann. Und dann ist es natürlich nicht anstößig, sondern dann ist dieser Alkohol, den wir da zu uns nehmen, großartig. Und wir haben das Gefühl, in dieser Firma herrscht ein fantastisches Klima und so weiter. Heinrich Heine hat eine schöne Geschichte geschrieben, die in Österreich spielt und auf die Sigmund Freud in seiner Abhandlung über das Unheimliche einmal Bezug nimmt. Und Heine beschreibt darin eine Szenerie an einem See im Salzkammergut, wo nächtens merkwürdige Gestalten wünschen, auf eine Insel gefahren zu werden von einem Fährmann. Und das will niemand machen, diesen Auftrag, aber einer braucht dann Geld und macht es dann doch. Und als er dann so vorsichtig die Gespräche dieser etwas unheimlichen Gesellschaft belauscht, kommt er plötzlich drauf, das sind die griechischen Götter, die sind im Exil. Götter im Exil heißt diese schöne Geschichte von Heine. Und die Schlussfolgerung dieser Geschichte lautet, wenn die Götter nicht mehr gefeiert und verehrt werden, dann werden sie zu Dämonen und dann sind sie unheimlich. Und weil die griechischen Götter nicht mehr ausreichend gefeiert werden, ziehen sie sich halt dann in eine unwirtliche Gegend wie Österreich zurück. Und dann sind sie halt, zeigen sie sich von ihrer dämonischen Seite. Das kann man aber eben verhindern, indem man die Götter feiert. Und das Feiern hat bestimmte Bedingungen der Enthemmung. Alleine bringen wir so etwas üblicherweise nicht zustande, aber wenn es so einen Kontext der Geselligkeit gibt, wenn es was zu feiern gibt, wenn andere sagen, so komm, jetzt stoßen wir mal an und so weiter, dann wird es leichter möglich, die eigenen Schranken und Reserven gegenüber dem Genuss zu überwinden und diese Überschreitung zu begehen. Wenn Menschen dann feiern, wachsen sie also eigentlich ein Stück weit über sich hinaus, werden ein bisschen größer, tapferer, sehen dem Genuss, dem Unguten ins Auge, machen auch mal was Unanständiges oder sowas. Das geht dann alles in dem Moment, wo sie das eben zelebrieren können. Und hier treffen wir auf eine der ersten Einschränkungen, die, glaube ich, typisch sind für unsere Zeit. Erstens tendiert eine neoliberal geprägte Gesellschaft dazu, die Öffentlichkeit zu privatisieren, den öffentlichen Raum privaten Ansprüchen zu unterwerfen und alle Gebote der Geselligkeit als Zumutungen darzustellen. Also da bietet ihnen ein Glas Wein an, Frechheit, ne? Der will womöglich, dass sie auch noch ihre Leber ruinieren. Also das geht nicht, ne? Das gehört verboten. Oder die Raucherin bietet ihnen großzügig eine Zigarette an. Also wo kommen wir da hin? Die will jetzt, dass sie auch noch ihre Lungen ruinieren. Und das ist sozusagen der Tenor einer neoliberalen Behandlung des öffentlichen Raumes. Vor 20, 30 Jahren hätte man vielleicht gesagt, danke, ich möchte jetzt nicht trinken, aber schön, dass Sie mir das anbieten, das weiß das zu schätzen und so weiter. Selbst mit Höflichkeit ist es heute so. Also es ist keineswegs so, dass Sie noch irgendwem die Tür aufhalten dürfen, überall auf der Welt, sondern an amerikanischen Universitäten zum Beispiel ist das oft eine unerträgliche Zumutung, wenn jemand die Tür aufgehalten bekommt. Da gibt es genaue Regeln, wie viele Schritte die Person hinter Ihnen sein darf und dass Sie die Tür noch aufhalten dürfen. Also mehr als 4 Schritte müssen Sie die Tür zufallen lassen, sonst belästigen Sie die Person mit Ihrer Höflichkeit. Das sind, glaube ich, um das etwas zu überzeichnen, sozusagen die Tendenzen einer neoliberalen Privatisierung des öffentlichen Raumes. Und schon da verstehen wir, glaube ich, ganz gut, dass es heute schwieriger ist für die Individuen, überhaupt ihre Möglichkeiten des Feierns der Genüsse und ihre Möglichkeiten der Geselligkeit als solche wahrzunehmen. Ein zweiter Punkt, der hier ins Spiel kommt, ist natürlich der Umstand, dass derzeit sehr viele Menschen eigentlich keine Zukunftsperspektive für sich oder ihre Kinder sehen. gehen. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zur Zeit etwa meiner Jugend in den 70er Jahren. Da hat sich die Hoffnung bis in die untersten Gesellschaftsklassen verbreitet und fast alle hatten in Österreich das Gefühl, mir wird es morgen besser gehen oder meinen Kindern wird es besser gehen. Heute ist es anscheinend umgekehrt. Selbst in den obersten Mittelschichten merkt man schon so eine Sorge, dass die Leute sagen, na, ich weiß nicht, ob meine Kinder sich jemals diese Wohnung noch werden leisten können, in der wir wohnen, oder wenn mein Auto kaputt geht, ich weiß gar nicht, ob ich mir das gleiche Auto noch mal kaufen kann und so weiter. Also selbst in den oberen Mittelschichten hat sich eine gewisse Hoffnungslosigkeit oder ein Verlust von Zukunftsperspektiven eingestellt. Und das Ganze ist, glaube ich, auch noch einmal verstärkt wieder durch eine postmoderne Modeideologie, die die Menschen, anstatt sie auf ihre Zukunft hin zu orientieren, sie lieber auf ihre Vergangenheit oder ihre Identität hin orientiert. Also Menschen, die keine Zukunft haben, die schauen dann eher, wer sie gewesen sein könnten oder wer sie sind, ethnisch, religiös, sexuell und so weiter. Wer keine Zukunft hat, der braucht halt mehr Herkunft, könnte man sagen. Aber all das ist natürlich nicht günstig dafür, dass Menschen in der Lage sind, über sich hinauszuwachsen. Wenn Menschen nicht das Gefühl haben, wer könnte ich morgen sein, dann tendieren sie auch nicht zum Feiern, weil das Feiern setzt eben voraus, dass sie in der Lage sind, ein bisschen größer zu werden, als sie heute sind oder sich fühlen. Das sind, glaube ich, die gesellschaftlichen Bedingungen, die das Feiern heute schwierig machen. Vielleicht kann man auch etwas noch als Kulturunterschied festhalten, der, sagen wir, das südlichere Europa von den anglosächsischen Ländern hier trennt. Im südlichen Europa haben wir eine vielleicht vage, aber doch noch ein wenig am Leben erhaltene Erinnerung an die heidnischen Hochkulturen der Antike, Griechenlands und Roms. Und es gibt, wenn man sich die Mythologien dieser Religionen ansieht, einen signifikanten Unterschied zu dem Christentum, wie es vor allem im angelsächsischen Raum gepflegt wird, nämlich die antiken Religionen, die kannten nicht nur große, vernünftige, alte, weise Götter, sondern die kannten auch ein bisschen dumme Götter, ein bisschen kindliche Götter. Bezeichnenderweise waren da die Götter oft Kinder, nicht? Aphrodite wird begleitet von so einem kleinen nackten Amor, der völlig unverantwortlich mit Pfeil und Bogen in der Gegend herumschießt und diese Pfeile, die treffen dann die sterblichen Menschen und die müssen sich dann verlieben, meistens natürlich in Leute, die überhaupt nicht passen. Also das ist dann die Bürokollegin oder der Chef oder irgendwer, weil der Amor eben nicht schaut, ob das jetzt gesellschaftlich auch gut geht, wo er da hinschießt. Und dann gab es natürlich auch Götter, die nicht immer nüchtern waren, wie Dionysos oder sowas. Also die Götter der Antike, die standen, und das hat schon die Gelehrten des 19. Jahrhunderts völlig verblüfft, die standen in vieler Hinsicht intellektuell, moralisch, von ihrer Sittlichkeit her und so weiter, unter den Menschen, waren aber trotzdem Götter. Und das hat bedeutet, man musste diesen Göttern auch ihr Recht zukommen lassen. Also das prominenteste Beispiel sind vielleicht die Olympischen Spiele, wo die Griechen sich ihre Götterwelt eigentlich so ungefähr vorgestellt haben, wie sagen wir Programmleiter beim öffentlichen Fernsehen sich das Fernsehpublikum vorstellen. Die sagen, wir brauchen jetzt mehr Sport und mehr Unterhaltung und Musik oder sowas, damit die Quote stimmt. Und ähnlich scheinen die Griechen das bei ihren Göttern so empfunden zu haben. Also eine ziemlich unterhaltungsbedürftige Klientel, der man Sport und Musik bieten muss, weil sie sonst in Fadäs erstarren und zornig werden und Blitze schicken oder sowas. Das wollte ich sozusagen nur ein bisschen wieder überzeichnet Ihnen darstellen und in Erinnerung rufen, weil das, glaube ich, den entscheidenden Unterschied macht im Verhältnis zum Genuss. Die Kulturen, die eine gewisse Erinnerung an diese Götterwelt erhalten haben, und das gilt zum Teil auch für die katholischen Kulturen, in denen sich ja sozusagen viele Kompromisse noch mit der antiken heidnischen Kultur konserviert haben. Also da gibt es auch diese Engel und diese ganzen Nackerpatzeln, die da im Himmel herumschwirren und so weiter. Und da ist es deutlich, dass man sozusagen diesen dummen Göttern auch etwas schuldet und dass das eine religiöse Pflicht sein kann. Während im angelsächsischen Raum, in einer Welt, in der man sozusagen Götter nur oben vermutet, man immer das Gefühl hat, eine Pflicht kann nur irgendwas sein, was vernünftiger ist als ich. Und alles, was unvernünftiger ist, kann dann nur eine scheußliche Leidenschaft sein, die man am besten vermeidet. Das macht das Feiern schwierig, weil das Feiern ja, wie gesagt, auch etwas ist, was nur unter einem bestimmten Pflichtgefühl möglich wird und was nur dadurch diese Verwandlung des Unguten am Heiligen in etwas Großartiges bewerkstelligen kann. Religionssoziologisch besteht zwischen den angelsächsischen Kulturen und denen des südlichen Europa hier ein Unterschied, den man sehr gut erfassen kann mit einer Unterscheidung, die der französische Soziologe Émile Durkheim vorgeschlagen hat. Er hat gesagt, wenn wir uns die religiösen Riten ansehen, dann gibt es da eigentlich zwei Klassen. Es gibt die positiven Riten, die positiven Kulte, bei denen zum Beispiel gegessen werden muss oder getrunken werden muss und so weiter. Und andererseits gibt es die negativen Kulte, bei denen genau das vermieden werden muss, also bei denen gefastet werden muss oder nichts getrunken werden darf und so weiter. Und das ist ein Unterschied, der, glaube ich, die heidnische Welt von der radikal-christlichen protestantischen Welt trennt. Bei den Heiden sozusagen herrschten sehr viele positive Kulte, weil man eben auch die dummen Götter zufriedenstellen musste und für die musste man etwas inszenieren. Bei den radikalen protestantischen Christen dominieren die negativen Kulte. Da wird sehr still und sehr sauber und ernsthaft und vernünftig. Aber es gibt kein Verständnis mehr dafür, dass es eben auch Götter geben könnte, die gern Sport sehen würden oder sowas von uns. Und dieser Unterschied, der, glaube ich, lässt sich alltagskulturell heute noch an vielen Phänomenen deutlich festmachen. Zum Beispiel, wenn man das Verhältnis zum Fleischessen betrachtet. Es ist, glaube ich, kein Zufall, dass ein amerikanischer Kollege, ein Philosoph, eine sehr ernste Theorie, eine normative Theorie des Veganismus entwickelt hat. Das ist konstruiert entlang den Linien von Immanuel Kants Kritik der praktischen Vernunft und beruht auf dem Prinzip des veganen Imperativs. Also dieser philosophische Kollege hat den Begriff veganer Imperativ geprägt und das heißt, man soll überhaupt kein Fleisch essen, das ist eine Pflicht gegenüber der Menschheit, dem Planeten, den Tieren und so weiter. Es ist kein Zufall, glaube ich, dass ein französischer Kollege widersprochen hat. Der hat dann geschrieben, sozusagen ein Buch mit dem schönen Titel Die Verteidigung des Fleischfressers, Apologie du Carnivore. Und der sagt dann, na, natürlich soll man Fleisch nicht sozusagen einfach täglich essen wie irgendwas, aber man soll ein, zwei Mal in der Woche sich das gönnen und wissen, dass man da jetzt was ganz Besonderes isst und soll das zelebrieren und dann ist das was Großartiges und dann würdigt man auch das Tier, das man da verspeist und so weiter. Und Sie sehen daran vielleicht schon deutlich, also wie hier das Verhältnis zu den Kulten sich manifestiert. Der eine kommt aus einer Welt der negativen Kulte und der Vermeidung, der andere kommt aus einer Kultur des Zelebrierens. Ganz ähnlich ist es, glaube ich, auch beim Unterschied, der die amerikanischen Feministinnen von den französischen getrennt hat in der MeToo-Debatte, wie Sie wissen. Also die Amerikanerinnen tendieren sehr stark zu der Vorstellung, man müsste sehr viel Polizei einsetzen, um im öffentlichen Raum sozusagen eine absolute Nulllinie des erotischen Umgangs zu etablieren, damit auch die Empfindlichsten ja nicht gestört werden. Empfindlichkeit ist die höchste Währung, wie Sie wissen, in der postmodernen Ideologie. Sie dürfen sich immer über alles beschweren und je mehr Empfindlichkeit sie zeigen, desto mehr Humankapital sozusagen bringen sie mit. Das ist immer ein Alleinstellungsmerkmal, wenn sie eine exquisite Allergie haben oder sonst irgendwas nicht vertragen können. Da werden immer Ausnahmen für sie gemacht. Auch an Kunstuniversitäten, also wenn sie zum Beispiel keine Kunst von Nackten sehen können oder keine Kunst von nackten Frauen oder so, können sie sofort fordern, sie wollen jetzt nur noch Kunst von verschleierten Frauen sehen und so weiter. Und dann werden für sie spezielle Kurse eingerichtet. Und so. Aber bezeichnend ist es eben auch hier wieder, dass die amerikanische MeToo-Debatte sozusagen eine Vermeidung des erotischen Umgangs in der Öffentlichkeit letztlich anvisiert hat, während die französischen Feministinnen rund um Catherine Deneuve und Catherine Millet gesagt haben, na halt, hoppla, also gerade so können wir es eigentlich nicht machen, weil gerade wir als Frauen müssen doch eigentlich einsehen, dass ein Minimum an erotischem Umgang nicht zu unserem Schaden ist, sondern eigentlich gerade auch unser Glück als Frauen im Alltagsleben ausmacht. Wir wollen das ja eigentlich, dass uns wer ein Kompliment macht, dass uns wer nachschaut oder sowas. Das ist ja nicht nur alles lästig, sondern das macht doch das Leben auch schön. Auch das ist, glaube ich, wieder ein Unterschied, der das Verhältnis von negativen und positiven Kulten in den beiden Kulturen deutlich zum Ausdruck bringt. Der Schriftsteller, Nobelpreisträger Dario Fo hat das einmal sehr schön zusammengefasst, was die Praxis des Anschauens im öffentlichen Raum betrifft. Er hat in einer Sendung, einer Kultursendung über Italien, das sehr schön beschrieben und gesagt, also er weiß zwar, dass man in den USA einer Dame auf der Straße nicht nachschauen soll und dass man die nicht anschauen soll, weil die könnte das als belästigend empfinden. Aber um Italien zu verstehen, hat er gesagt, muss man verstehen, dass das dort genau umgekehrt ist. Weil eine Dame, hat er gesagt, wenn die auf die Straße geht, die geht ja nicht einfach so raus, sondern die macht sich schön und betreibt einen gewissen Aufwand und die geht dann auch in einer speziellen Weise. Er hat das auch schön vorgeführt, wie die dann geht. Und hat gesagt, und die erwartet natürlich, dass sie angeschaut wird. Also wenn man diesen Aufwand nicht würdigt, ist das eine Frechheit eigentlich, eine Pflichtverletzung. Und er hat gesagt, und die schaut auch, ob sie da schauen, ja, und kontrolliert das, ob sie auch eh brav hinschauen. Und er hat gesagt, und das lernt jeder Italiener schon als kleiner Bub. Also seine Mutter, wenn sie mit ihm an der Hand auf der Straße gegangen ist, wie er 4 Jahre alt war, hat zu ihm gesagt, bohr nicht in der Nase, schau dir die Frauen an. Sie sehen also auch hier wieder, dass sozusagen das, was in der Öffentlichkeit ambivalent ist, das, was auf die Seite des Unguten, Obszönen fallen könnte, hinschauen, jemanden anstarren und so weiter, dass das unter Bedingungen des Feierns zu etwas Großartigem werden kann. Dann ist der Alltag auf der italienischen Straße ein Fest, und wo man Komplimente bekommt und wo man sozusagen auf dieser Welle der Verehrung bequemer durchs Leben kommt, als wenn das alles schweigt und still ist. Nun kann man, glaube ich, die Gegenwartskultur nicht ohne Grund beschreiben als eine Art Kulturkampf zwischen diesen beiden Prinzipien. Ich glaube, man kann sagen, in vielen erbittert und leidenschaftlich geführten Kontroversen, die wir derzeit erleben, geht es genau um diese Frage. Soll in der Öffentlichkeit etwas gefeiert werden dürfen? Hat das einen Platz in der Öffentlichkeit? Darf man das so machen? Oder müssen wir aus Rücksicht auf irgendwelche Empfindlichen das am besten ganz tilgen und völlig verbieten, weil das ja anstößig und obszön ist und das kann nicht jeder als toll empfinden und so weiter. Und wenn Sie jemandem schon ein Kompliment machen müssen, dann machen Sie das bitte zu Hause, aber nicht sonst irgendwo. Ne? Wir erleben, glaube ich, hier noch einmal etwas, was der Soziologe Max Weber ganz schön mit dem Titel »Die Entzauberung der Welt« zusammengefasst hat. Genau das, dass man versucht, den öffentlichen Raum von allen diesen Elementen der Galanterie, der Großzügigkeit, der Verehrung und so weiter zu säubern. Genau das ist, wie Weber schon erkannt hat, letztlich ein religiöses Programm. Das kommt nicht aus der Aufklärung oder der Philosophie, sondern diese Beseitigung von Glamour und Glanz und diesen kleinen magischen Lichtern des Alltagslebens, für die eben eher die dummen Götter verantwortlich sind, diese Beseitigung ist das Programm einer radikalen monotheistischen Religion des protestantischen Christentums, wie Weber sagt. Und das führt dann eben dazu, dass wir dann eben nicht feiern, diese Dinge nicht zelebrieren, sie nicht zu etwas Großartigem verwandeln. Und das hat dann zur Folge, dass es zugeht wie bei Heinrich Heine. Und deshalb sind uns viele Genüsse heute so dämonisch und schrecklich geworden und wir wissen mit denen nichts anzufangen und sind nur verängstigt und verabscheuen sie und rufen gern nach der Polizei. Nun ist es aber, und das wäre mein letzter theoretischer Punkt zu dieser Frage, zu beobachten, dass auch die Vermeidungskulturen nicht einfach asketische Kulturen sind. Es ist ja nicht so, dass in protestantischen Kulturen zum Beispiel nicht getrunken wird oder kein Sex stattfinden würde und so weiter. Das geht ja auch bis zu einem gewissen Grad gar nicht in keiner Kultur. Also bahnt sich das doch immer irgendeinen Weg. Und das ist, glaube ich, genau der Weg, der sozusagen auch für uns den Schlüssel zur Frage der Sucht bildet. Denn es ist in den aktuellen protestantischen Kulturen, glaube ich, gut zu beobachten, dass diese Vermeidungskulturen Genusspraktiken entwickelt haben, die immer so funktionieren, man kann dann doch genießen, aber nur in einer Weise, die einen zugleich für den Genuss bestraft. Also wenn Sie sich zum Beispiel den Umgang mit Alkohol in den skandinavischen Ländern ansehen, da wird unter der Woche überhaupt nicht getrunken. Also selbst wenn Sie sich in einer punkigen Bar an einem Mittwochmittag ein Bier bestellen zum Braten, dann schaut sich der punkige Kellner sehr verwundert wie einen Drogensüchtigen an, der gerade Heroin bestellt hat. Aber am Freitagabend ist dann alles anders, da wird dann getrunken, aber da wird dann natürlich so getrunken, dass alle bewusstlos umfallen möglichst. Das heißt, also in den skandinavischen Ländern haben wir sozusagen einen Wechsel von Abstinenz zu Koma-Trinken, der in den eher heidnisch geprägten Kulturen völlig fremd ist. Dort trinkt man immer ein bisschen, aber nie zu viel. In Frankreich wird man ein bisschen lustig, aber man fällt nicht vom Sessel. Das ist ein völlig anderer Umgang. Und ganz ähnlich ist es übrigens auch mit der Sexualität. Also es gibt ein sehr schönes Buch von der amerikanischen Filmtheoretikerin Laura Kipnis mit dem Titel Unwanted Advances, wo sie über diese in den letzten Jahren so heikel gewordene Frage der sexuellen Übergriffe an den amerikanischen Universitäten handelt und beschreibt, wie diese Institutionen funktionieren, die das verhindern sollen. Sie kennen vielleicht diese Zahlen, angeblich ist jede fünfte amerikanische Studentin in ihrem Studentenleben schon vergewaltigt worden oder jedenfalls sozusagen in Berührung gekommen mit irgendeinem nicht gewollten Sex. Und Kipnis ist dann dieser Frage nachgegangen, wie kommt das eigentlich zustande, und hat das unter ihren Studentinnen recherchiert. Und der häufigste Fall, auf den sie getroffen ist, war einfach der, dass die bei Partys sich bewusstlos trinken und dann mit irgendwem im Bett landen, den sie am nächsten Morgen nicht kennen. Und das ist auch wieder so ein typisches Beispiel, glaube ich, für eine protestantische Vermeidungskultur. Also sozusagen einerseits behandelt es schon den Alkohol so, dass sie sich durch das Trinken für das Trinken bestrafen, aber andererseits geht auch der Sex nur mit der Hilfe dieser Anschubdroge. Also sie sozusagen nur, wenn man sich bewusstlos getrunken hat, kann man überhaupt Sex haben. Und am nächsten Tag, wenn man dann wieder langsam nüchtern wird, blickt man auf beides entsetzt zurück, sowohl auf den Sex als auch auf den Alkohol. Und das ist, glaube ich, letztlich der Schlüssel auch für die Frage zur Sucht und vielleicht ein Schlüssel dafür, warum unsere Gegenwartskultur, die ja doch ganz massiv unter dem Einfluss einer US-amerikanischen Kulturindustrie steht, warum diese Kultur vielleicht im Moment zunehmend zu verschiedenen Suchtformen tendiert. Denn die Sucht, glaube ich, so kann man das vielleicht zusammenfassen, ist doch genau immer die Praxis, wo Menschen sich für einen bestimmten Genuss durch den Genuss auch gleichzeitig bestrafen. Drum ist die Sucht eben immer nur möglich mit Sachen, die irgendeine Schädigung ermöglichen. Also auch die Fresssucht kann nur dann eine Sucht sein, wenn man sich durch zu viel Fressen so müde fressen kann, dass man dann einschläft und überhaupt nichts mehr zustande bringt. Nur so eine massive Schädigung ermöglicht, dass das eine Sucht wird. Man kann das mit Sigmund Freuds Theorie der Zwangshandlungen untermauern. Und Freud gezeigt hat, dass die Zwangshandlung eine Handlung ist, die immer auf Ambivalenz beruht und in der immer zwei einander widersprechende Strebungen wie Liebe und Hass in ein und derselben Handlung, die dann zwanghaft sein muss, befriedigt werden. Also wenn man sich mit dem Feind versöhnt und dem dann sehr, sehr fest die Hand drückt, das könnte so eine Zwangshandlung sein, also wo sozusagen der Versöhnungswunsch und der alte Hass sozusagen in ein und derselben Handlung dann zum Ausdruck kommen. Und das wäre auch der Schlüssel dazu, warum nicht einfach Genüsse, denen man sich ein bisschen stärker hingibt, dann zur Sucht führen können. Die Zwangshandlung beruht immer auf dieser Addition von entgegengesetzten Affektgrößen, sagt Freud. Also es ist nicht so, dass wir irgendwas sehr lieben und dann lieben wir es noch mehr und dann macht es uns süchtig, sondern süchtig wird man nur, wenn wir das lieben und hassen und wenn sich sozusagen die 100 Kilowatt Liebe mit der 100 Kilowatt Hassmenge addieren, anstatt zu subtrahieren. Und das ist eben der typische Ausgang eines Ambivalenzkonflikts, sagt Freud, weil das Unbewusste keinen Widerspruch kennt, addieren wir hier die Affektgrößen und diese addierten Größen, die sorgen für den Zwang. So, sagt Freud, kann man einem Freund zum Beispiel einen kleinen Insult oder eine kleine Verletzung durchaus nachsehen. Wir haben sozusagen 100 Kilowatt Freundschaft, dann macht er irgendeine blöde Bemerkung, dann ziehen wir ihm halt quasi 2 Kilowatt ab, aber 98 Kilowatt Freundschaftsaffekt bleiben noch übrig. In der Liebe, sagt Freud, ist das anders. Da sozusagen werden die Affektgrößen unbewusst verrechnet und da ist es oft so, dass der Insult, die Kränkung, die Verletzung nicht subtrahiert werden, sondern addiert. Und wir lieben eigentlich immer nur das, was uns irgendwie ein bisschen kränken, verletzen oder so irgendwas kann. Nur dadurch entsteht dieser Überschwang der Liebe über die Freundschaft. Und das, glaube ich, ist letztlich die Logik auch der Sucht, wo man sich eben für eine Sache nur belohnen kann, indem man sich zugleich bestraft. Für sie, die Süchtigen sind also nicht schwache Menschen, die zu wenig Moral haben, sondern wir müssen paradoxerweise sagen, die haben fast zu viel Moral. Die können sich gar keinen Genuss erlauben, ohne sich dafür zu bestrafen. Und so müssen sie zum Beispiel spielen, nur wenn sie sich dabei auch durch hohe Verluste bestrafen können. Wenn man beim Spielen nichts verlieren kann, dann wird das Spiel für die Spielsüchtigen völlig uninteressant. Ich glaube, man kann hier sehen, dass es eine Kultur ist, die den Menschen das Feiern als kulturelle Praxis fremd werden hat lassen und die darum es den Menschen nicht ermöglicht, sich mit ihren Genüssen zu versöhnen in einem Moment der Feierlichkeit. Wäre das möglich, dann könnten sie ab und zu das Ungute in was Großartiges verwandeln. So sagen, da habe ich jetzt ein Steak, das ist ja großartig und dieses Tier, das stand sicher gestern noch auf einer Vorarlberger Weide und das esse ich jetzt mit der größten Hochachtung und genieße das. In dem Moment, wo man das nicht mehr so feiern kann, werden diese Genüsse nur noch ungut und schmutzig und dann geraten wir in Praktiken, in denen wir uns nur durch das Strafen für den Genuss bestrafen können. Ich glaube, man kann hier noch einen Punkt hinzufügen. Es gibt auch so etwas wie eine zeitgenössische Propaganda, eine kulturelle Ermunterung, die sagt, sei immer ganz du selbst. Das kann man fast in jedem Hip-Hop-Song hören. Be yourself. Und das, was zunächst vielleicht fast wie ein kantischer Appell zur Freiheit und Autonomie klingen mag, ist kulturell betrachtet nicht ganz ungefährlich. Wenn man in Betracht zieht, dass unser Zugang zu Genüssen, zu Begehren und zu solchen komplizierten Dingen eigentlich immer über den anderen verläuft und dass wir wahrscheinlich kein Bier jemals getrunken hätten, hätten wir nicht andere gehabt, die gesagt hätten, komm mit auf ein Bier oder so irgendwas. Man kann das auch bei alten Menschen oft gut sehen. Die wollen nicht einmal essen, wenn man nicht sagt, komm, ich esse mit dir und wir essen jetzt gemeinsam. Also wenn man nicht diese Geselligkeit hätte, hätte man keinen Zugang zum Genuss und wenn man immer nur man selbst sein darf oder soll, dann wird man genau diese Möglichkeit der Verwandlung des Unguten in das Großartige nicht mehr erreichen können. Diese Propaganda, die sagt, sei ganz du selbst und wenn da sowas Schmutziges kommt, Alkohol oder sowas, das kannst du doch gar nicht wollen. Wenn du das jemals willst, dann musst du das von anderen eingeredet worden sein und sieh zu, dass du das los wirst. Das ist letztlich auch eine Propaganda, die die Menschen, glaube ich, über Gebühr infantilisiert. Letztlich kann man doch sagen, dass wir als erwachsene Menschen durchaus auch mal eingesehen haben, nicht nur, dass das Wünschen nicht hilft, sondern andererseits, dass es nicht alles, was ein bisschen schädlich ist, sofort tötet. Im Moment wird immer so getan, es wird schon das erste Achtel Wein uns sozusagen ins Grab bringen und man muss das alles ablehnen. Viele haben beobachtet, dass auch in anderen Fragen im Moment eine Empfindlichkeit grassiert, die den Menschen ungefähr die Sensibilität von Vierjährigen zuschreibt und deshalb ist gerade jetzt so eine Kultur der Beschwerde am Erblühen, weil Menschen ermutigt sind zu einer großen Empfindlichkeit und in der Vorstellung leben, dass sie gar nichts ertragen können. Demgegenüber, das habe ich versucht in meinem letzten Buch Erwachsenensprache ein bisschen in Erinnerung zu rufen, demgegenüber, glaube ich, kann man aber sagen, Erwachsensein heißt eben erkannt haben, dass einen nicht alles, was ein bisschen ungut ist, sofort umbringt und dass Erwachsene ja auch die Fähigkeit des Feierns haben, dass es ihnen möglich ist, aus den unguten Dingen etwas Großartiges zu machen und dass es letztlich auch nur diese Dinge sind, die, wenn wir sie feiern, uns das Gefühl geben, dass es sich zu leben lohnt. Ich danke Ihnen.
Also geht heute Abend aus mit dem Gefühl, dass es sich zu leben lohnt. Und für den Fall, dass es euch morgen ein bisschen blümerant sein sollte, hört ihr euch den Vortrag einfach nochmal an. Ihr findet ihn wie immer unter www.deutschlandfunknova.de/Hörsaal. Katja Weber wünscht euch so oder so einen schönen Abend. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.